Die Vorfahren der Wikinger. Im Lauf weniger Jahrhunderte wurde aus Bauern und Häuptlingen ein Volk der Krieger und Könige. Michael Kazanski schreibt in Spektrum der Wissenschaft im Dezember 2007 über die Verwandlung der Germanen des Nordens in die gefürchteten Wikinger. Juni 793. Dem Kloster von Lindisfarne, einer Insel im Norden Englands, nähert sich ein fremdes Schiff. Noch während die Mönche darüber rätseln, wer da kommen mag, springen Krieger an Land. Wie Berserker fallen sie über das Kloster her, töten, plündern und brennen anschließend alles nieder. Die Kunde von der Freveltat verbreitet sich im ganzen Abendland. Ein neuer Feind ist scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht, die Wikinger. Von England bis nach Spanien, von Gibraltar bis zum Kaspischen Meer fürchtet man nun die Drachenboote. Von den nebeligen Gestaden des Nordens sind die Nordmänner aufgebrochen, Europa in Angst und Schrecken zu versetzen, heidnische Krieger ohne Gnade. Dass dies Klischee war, dass sich die Wikinger auch auf die Landwirtschaft und den Handel verstanden, mitunter aus Abenteuerlust, mal aber aus wirtschaftlicher Not auf Beute zugingen, wissen Mittelalterexperten seit einigen Jahren. Weniger gut bekannt ist bislang die Entwicklung dieses Volks. Keinesfalls erschien es urplötzlich aus dem Nichts. Europa kannte es seit langem als die im Norden lebenden Germanen. Über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahrhunderten entwickelte sich dort eine Adelsgesellschaft. Die germanischen Völker betraten offiziell um 113 vor Christus die Bühne der Geschichte. Als Wiege der Germanen gilt ein ausgedehntes Gebiet zwischen Rhein und Weichsel in Polen, denn dort erkennen Linguisten drei Varianten einer altgermanischen Sprache. Das Westgermanische war an den Ufern des Rheins gebräuchlich, Ostgermanisch im Weichselbecken und an der Ostseeküste und das nordgermanische Idiom wurde im heutigen Norddeutschland und in Dänemark gesprochen. Zu dieser Zeit kannte man noch keine differenzierte Hierarchie. Verlässliche Hinweise auf die erste Aufspaltung sozialer Schichten liefern Gräber aus dem 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Deren Ausstattung lässt jeweils erkennen, hier wurde ein Hochrangiger bestattet. Ein kostbares Geschirr aus Bronze oder Silber wurde sicher keinem einfachen Bauern mit ins Jenseits gegeben. Eine Grabkammer für den Leichnam sicher keinem Gemeinem errichtet, der erhielt eine Feuerbestattung. Im 3. Jahrhundert begann dann offenbar jene Entwicklung, die das Klischee vom wilden Wikingerkrieger begründete, eine Militarisierung der Gesellschaft. Bei Ausgrabungen wurde deutlich, dass zu Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus die Bewaffnung einer mehrerer hundert Mann starken Truppe zu Ehren der Götter versenkt worden ist. Die berühmten Nidam-Schiffe, von denen der Kopenhagener Archäologe Konrad Engelhardt das erste im Jahr 1863 ausgegraben hat, veranschaulichen die hohe soziale Stellung der nordgermanischen Krieger. Waffen und Schiffsopferungen lassen nur einen Schluss zu. Das 3. Jahrhundert war von Kriegen gekennzeichnet. Damals rangen rivalisierende Mächte um die Vorherrschaft in der Region. Vermutlich verschlechterte sich das Klima. Die Lebensbedingungen wurden härter und Hunger trieb die Menschen im Norden Europas auf Beutezug. Stammten einige der eroberten und geopferten Waffen im 2. Jahrhundert dem Stil nach noch aus dem heutigen Norddeutschland, taucht nun auch Kriegsgerät aus Norwegen auf. Dem dänischen Archäologen Jørgen Ilkjær zufolge war beispielsweise das Gebiet des Kattegats um das Jahr 200 nach Christus ständigen Attacken ausgesetzt. Ohne Planung, Logistik und Bereitstellung von Ressourcen wäre die Verteidigung eines Territoriums gegen ganze Armeen nicht möglich gewesen. Das aber erforderte auch einen klaren Anführer. Die kleinen bäuerlichen Gemeinschaften mit ihren flachen Hierarchien hatten offenbar gut organisierten Gruppen Platz gemacht, die im Kriegsfall von einem Häuptling bzw. Clan-Chef befehligt wurden. Des Weiteren mussten Mensch und Material in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Sicherlich gab es also auch eine Hierarchisierung der Gesellschaft nach Sippen, Dörfern und Familien. Musste in einem kleinen Weiler noch jeder alles können, entwickelte sich innerhalb größerer Gemeinden eine Spezialisierung nach Berufen wie Bauer, Handwerker, Priester und Krieger. Eine solche Gesellschaftsordnung beruht auf Traditionen, Gewohnheitsrechten und dem Prestige des Anführers und seines Clans. Komplexe Strukturen können sich ausbilden, in denen mehrere Gemeinden mit eigenen Häuptlingen einer zentralen Siedlung unterstehen, deren Anführer allen anderen befehlen kann. Erst in diesem Stadium der Entwicklung kristallisiert sich gemeinhin eine echte Führungsschicht heraus. Erst sie kann einen militärischen Feldzug planen und durchführen, wie er um 200 nach Christus im Gebiet des Kattegats stattfand. Am Ende des 4. Jahrhunderts expandierten die Nordgermanen bis zur Polarzone und erschlossen im Inneren Skandinaviens neue Gebiete. Die Pioniere errichteten Langhäuser, die 30 bis 90 Meter maßen, wohl die effektivste Siedlungsstrategie in der oft rauen Landschaft. Die Führungseliten hatten ihre herausragende Stellung offenbar weiter ausgebaut, das verraten jedenfalls die großen königlichen Grabhügel. Der Tumulus von Ragnehaugen beispielsweise, der größte Norwegens, ist 15 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 95 Metern. Anhand von Holzresten wurde er auf die Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus datiert. In seinem Zentrum befand sich die 5x2 Meter große, aus Balken errichtete und mit Felsblöcken abgedeckte Grabkammer. Dem Toten waren Schwert, Schild, Lanze und andere Waffen mitgegeben worden, auch ein Pferdegeschirr. Werkzeuge, kostbare Gefäße und schließlich ein Holzstab, den schwedische Archäologen als Symbol der Macht deuten. Auch im schwedischen Gebiet von Medelpad entstanden solche Tumuli. Einen weiteren Beleg für die Ausbildung einer Elite von Fürsten innerhalb der Kriegerschicht geben die im 5. und 6. Jahrhundert vergrabenen Schätze. Es brauchte Macht, um so viel Reichtum zu erwerben. In Dänemark stammen die größten Goldfunde dieser Epoche von den Inseln Lolland und Seeland sowie aus dem Osten und Norden Jütlands. Kostbarkeiten wurden aber auch in Schweden vergraben. Schwedische Anführer verdankten ihr Gold und Geld einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Ostseehandel verlagerte sich von den dänischen Inseln Seeland und Fünern auf die schwedischen Öland, Bornholm und Gotland. Felle, Eisen und Amber wurden von dort über die Ostsee nach Russland verschifft. Mittelschweden verwandelte sich sogar in ein exportorientiertes Zentrum der Eisenproduktion. Und doch, in jener Zeit des florierenden Handels unternahmen Nordgermanen, historischen Berichten zufolge, auch erste Eroberungszüge in das angrenzende Europa. Auch wenn der Handel eine große Bedeutung für die nordgermanischen Stämme und ihre Eliten hatte, stand das Kriegshandwerk nach wie vor hoch im Kurs. Wirkliche Friedenszeiten hat es nie gegeben. Das Nebeneinander von Handel und Raubzug dürfte den Menschen damals selbstverständlich erschienen sein. Eine größer werdende Zahl an Fürsten brachte gesellschaftliche Dynamik. Dies und Ressourcenverknappung infolge einer stark angewachsenen Bevölkerung waren wichtige Gründe für die nordgermanischen Krieger, von den Gestaben ihrer Heimat aufzubrechen und als Wikinger auf Beutezug zu gehen.